Einen schönen guten Tag, Geschwister. Ich heiße auch die neuen Geschwister und die Gäste herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Und ich hoffe, ihr fühlt euch alle herzlich willkommen und könnt euch gut hier einfügen. Wo wird die Wahrheit gepredigt? Und wo wird sie verstanden? Das müssen sie für sich selbst prüfen. Dein Wort ist Wahrheit, sagte Christus. Und Christus sagte auch, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Worte Gottes. Und im ganzen Neuen Testament begegnet es uns zahlreiche Male, dass die Schreiber des Neuen Testaments aus dem Alten Testament zitieren. Das Alte Testament ist das Wort Gottes. Das ist es, wovon Jesus überhaupt gepredigt hat, was er zum Predigen nutzte. Wenn Jesus vom Wort Gottes sprach, dann meinte er das Alte Testament. Wir verstehen aus dem Neuen Testament, dass Jesus und die Apostel das Gesetz aus dem Alten Testament vergrößert haben. Und wir verstehen auch, dass wir nicht den Buchstaben des alten Gesetzes halten, indem wir zum Beispiel die Todesstrafe ausüben für die Menschen, die sich schuldig gemacht haben. Gewisse Riten des Gesetzes, Tieropfer und Waschungen werden von uns heute nicht mehr durchgeführt. Diese Dinge sind an das Kreuz genagelt, wie der Hebräerbrief erklärt. Aber das geistliche Gesetz Gottes, die 10 Gebote, sind nicht ans Kreuz genagelt worden. Und wenn Sie unsere Literatur lesen und in der Bibel nachschlagen, dann werden Sie das auf jeden Fall erkennen. Nirgendwo in der Bibel sagt es, dass die 10 Gebote ans Kreuz genagelt worden sind. Oder ob der Sabbat ans Kreuz genagelt worden ist. Das steht auch nirgendwo im Neuen Testament. Und wenn es das würde, dann würde mich das interessieren, dann müsste ich die ganze Doktrin ändern, die dieser Kirche zugrunde liegt. Aber stattdessen habe ich dieses Thema für Jahrzehnte studiert und habe Dinge für mich bewiesen. Das ist etwas, was eigentlich jeder von Ihnen tun muss. Denn nachdem vor einigen Jahren Herr Armstrong gestorben ist, gab es eine große Verwirrung in der Kirche, weil die Menschen Dinge nicht für sich selbst bewiesen haben. Tausende unserer Geschwister haben die Kirche verlassen, weil sie niemals aufs Gründlichste geprüft haben, was wir wissen und was Gott in seinem Wort sagt. Das heißt, sie müssen aus der Bibel heraus prüfen und überprüfen, was die Wahrheit ist. Studieren Sie das Wort Gottes und sehen Sie, was Christus gemacht hat als unser Beispiel. Christus ist unser Vorbild. Er ist das Licht der Welt. Welchen Tag hielt er heilig? Welche jährlichen Festtage hielt er heilig? Schauen Sie in die Bibel. Hielt er Weihnachten? Hielt er Ostern? Hielt er Halloween? Oder irgendeinen anderen dieser Tage? Sehen Sie nach, was die Bibel wirklich sagt. Diese Themen sind Schlüsselthemen. Die Kirche, die die ganze Wahrheit predigt und nichts anderes, das ist die wahre Kirche, die Kirche Christi. So, ich hoffe, wir können uns das im Gedächtnis bewahren. Es gab einige Bekanntmachungen von Herrn Leek über das Passa. Wir haben eine Broschüre über die Festtage. Dieses Fest nun, das Passa, ist von einer falschen Kirche übernommen worden. Man hat den Namen verändert und es Ostern genannt, was der Name einer alten heidnischen Göttin ist. Auch die Bedeutung des Passa wird komplett verkehrt herum verstanden heutzutage. Wir hingegen halten weiterhin das Passa, so wie die ersten Christen es getan haben. Nicht nur Jesus hat das Passa gehalten, sondern auch die Christen des ersten Jahrhunderts. Und das ist es, was wir auch in der Welt von morgen tun werden. Und wenn Sie ein Mitglied der wahren Kirche Gottes werden, dann prüfen Sie besser, ob das auch die richtige Kirche ist. Es ist nicht unsere Aufgabe und nicht unser Vorhaben, Menschen überstürzt in eine Bekehrung zu bringen oder zur Taufe zu führen. Wir möchten vielmehr wissen, dass Sie die Wahrheit kennen und dass Sie die Wahrheit für sich überprüft haben. Und wenn Sie wirklich bereut haben, dann werden Sie wissen, was Sie tun. Aber bei allem, was Sie tun, müssen Sie sich sicher sein, dass dies aus der Bibel kommt. Denn die Bibel ist der Schlüssel für die wahre Kirche. Ich möchte heute also ein wenig über das Passa sprechen. Schon vor 2 oder 3 Wochen habe ich eine Predigt über das Passa gegeben, die möchte ich hier nun nicht wiederholen. Aber Christus ist das endgültige Passa für uns. Er ist das Lamm Gottes. Diesen Nachmittag möchte ich also über den wahren Jesus Christus sprechen, wie die Bibel ihn darstellt. Und ich möchte über die verschiedenen Aspekte Christi sprechen, wie er unser Erretter ist und unser Hohepriester. Auch ist er der Kopf der Gemeinde und unser kommender König. Schlagen Sie auf in Ihrer Bibel das Johannesevangelium, Überprüfen Sie, was ich sage, und glauben Sie nicht mir, sondern dem, was Sie in Ihrer Bibel lesen. Denn dort ist die Wahrheit. Nun also Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort war Gottes Sprachrohr. Gott sprach also durch die zweite Person dieser Gottfamilie, die noch nicht Jesus genannt worden ist. Jesus war noch nicht als Mensch geboren worden. Daher wurde er das Wort genannt, das bei Gott war, der Sprecher. Und das Wort war Gott. Das war am Anfang, vielleicht vor vielen Milliarden Jahren. Wir wissen es nicht. Es heißt einfach nur im Anfang. Im Anfang war es also mit Gott. Vers 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Wer ist also dasselbe? Hier derjenige, der Christus geworden ist. Wer war Christus? Er war jemand, der von Anbeginn der Zeiten, seit ewigen Zeiten, bei Gott gewesen ist. Und was der Anfang bedeutet, wissen wir nicht. Das können viele Milliarden Jahre gewesen sein. Und noch viel weiter, Dinge, die wir nicht verstehen können. Wir können die Ewigkeit nicht verstehen in unserer menschlichen Existenz. Am Anfang war da also ein Sprecher, der mit Gott, dem Vater, war. Und er wird als der Schöpfer dargestellt. Zwar hat Gott, der Vater, alles geschaffen, doch er tat dies durch diese Person, die als das Wort bezeichnet wird. Dieses Wort wurde Jesus von Nazareth. Alle Dinge, Vers 3 nochmal, sind also durch dasselbe gemacht, durch den Sprecher, durch Christus. Und ohne dasselbe, ohne das Wort, ist nichts gemacht. Er hat die Sonne, den Mond und alle Sterne geschaffen, die Berge, die Täler, die Tiere. Er hat sie und mich geschaffen und hat uns in seinem Bilde erschaffen. Dieser Sprecher, dieses Wort, repräsentierte Gott, den Vater. Vers 4. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Christus kam im Fleische, wurde Mensch und gab uns das Beispiel. Er gab uns nicht ein Beispiel, sondern das endgültige und perfekte Beispiel. Und das Licht, Vers 5, scheint in der Finsternis. Und dann geht es erstmal um Johannes. Wir lesen weiter in Vers 10. Er, Christus, war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn gemacht. Christus kam in diese Welt als ein junger Jude. Er wuchs sozusagen im Judaismus auf. Und er ist derjenige, der all das, der diese ganze Welt selbst geschaffen hat. Und als er auf dem See Genezareth gewesen ist, darf es uns nicht erstaunen, dass er das Wasser und die Winde beherrscht hat. Er ist der Schöpfer von diesen Dingen. Christus war der Schöpfer des See Genezareth. Vers 10 nochmal. Und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, Christus kam zu den Juden und sie verwarfen ihn. Sie haben ihn sogar umgebracht, wie wir wissen. Manche behaupten, dass wenn wir einen jungen, gut aussehenden Prediger hätten, mit einer tollen Stimme und einer mitreißenden Persönlichkeit, dass sich dann alle Menschen zu diesem Weg bekehren würden, uns folgen würden. Wirklich? Was ist mit Christus? Noch lange nicht jeder ist ihm gefolgt. Sie haben ihn umgebracht stattdessen. Die Menschen hassen nun einmal die Wahrheit. Sie hassen das Licht. Denn das Licht blendet sie. Viele Menschen lieben die Dunkelheit eher als das Licht, wie die Bibel sagt. Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das Wort Name im Neuen Testament, und da sind sich alle Gelehrten einig, bedeutet alles, was diese Person ausmacht. Das heißt die Persönlichkeit, das Aussehen, der Charakter, der Beruf dieser Person und alles, wofür diese Person steht. In früherem England oder in gewissen Teilen der USA hätten wohl einige Väter zu ihren Söhnen gesagt, die zu viel getrunken haben oder sich in Kämpfe haben verwickeln lassen. Diese Väter würden dann sagen, Sohn, du musst dich zusammenreißen, ansonsten ruinierst du unseren Familiennamen. Wenn der Sohn so weitermachen würde, prügeln, trinken, das würde seine berufliche Karriere zerstören und den ganzen Ruf der Familie. Der Familienname stand für alles, was die Familie ausmachte. Und genauso war es mit dem Wort Namen im Neuen Testament. Gott hat also seinen eigenen Sohn ins Fleisch kommen lassen, um uns das Beispiel zu geben. Vielleicht planten der Vater und Christus schon vor Millionen von Jahren, Menschen in ihrem eigenen Bilde zu erschaffen. Wenn wir 1. Mose 1 lesen, sehen wir dort, wie Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Das finden wir in 1. Mose 1, Vers 26. Gott der Vater und Gott der Sprecher, Gott das Wort, lasset uns Menschen machen. Nicht lass mich Menschen machen, sondern lasst uns ein Bild, das uns gleich sei. Von Anfang an hat also Gott geplant, die Menschen in seinem Bild zu kreieren. Als Mann und als Frau hat er sie geschaffen. Und er gab ihnen Herrschaft über alle Dinge auf dieser Welt. Zwar sind die Löwen und Tiger größer und stärker als wir, aber sie schaffen uns nicht in irgendwelche Käfige oder bringen uns in die Zoos, sondern wir sperren sie in Käfige und stellen sie in Zoos zur Schau. Denn wir haben den Verstand, den Gott auch hat. Zumindest zu einem gewissen Grade. Kreativität, Vorstellungskraft und Verstand. Zu einem gewissen Grade sind wir also wie Gott geschaffen. Und wir haben das Potenzial, Kinder Gottes zu sein. Eines Tages werden wir aus dem Geist geboren werden und werden volle Mitglieder sein der Familie Gottes. Und Gott sagt uns, dass wir von Anfang an als Herrscher über diese Erde eingesetzt worden sind und nach seinem Bild geschaffen worden sind. Von Anfang an plante Gott also, Menschen nach seinem Bild zu schaffen, sodass sie seine Kinder werden können. Und all das bedeutet, dass wir gewisse Lektionen lernen, dass wir wachsen. Das haben viele von Ihnen schon verstanden. Wir lernen Lektionen, die für alle Ewigkeit von Bedeutung sind und erwerben dadurch einen Charakter, den Gott in uns sehen möchte. Wir bilden diesen Charakter natürlich nicht durch unsere eigene Kraft, sondern weil Gott uns hilft und diesen in uns hervorbringt. Und auf diese Weise werden wir vorbereitet, ewig zu leben und Teil des Reiches Gottes zu sein. In Johannes 1, Vers 29 lesen wir, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser Christus war der Schöpfer. Und er wusste von Anfang an, dass er sich entleeren würde, wie es in Philipper 2, Vers 7 heißt. Er wusste, dass er sich selbst leeren würde, oder wie es in der Luther-Übersetzung heißt, entäußern, und dass er ein Mensch werden würde. Nur so konnte er den Tod sterben, den er am Kreuz gestorben ist, um uns wiederum durch sein vergossenes Blut mit dem Vater zu versöhnen. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Christus tat dies an unserer Statt. Und er wusste von Anfang an, dass er irgendwann mal ein Mensch sein wird, dass er als Mensch geboren wird und dass er das Lamm Gottes ist, das ultimative Passahlamm. Das ist es auch, was Johannes meinte. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, Vers 30, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Wir wissen aber, dass Johannes mindestens 6 Monate älter gewesen ist als Christus. Wie konnte er also vor ihm gewesen sein? Nun, er war schon Milliarden von Jahren vor Johannes da. Denn er war von Anfang an da gewesen, als Geistwesen, lange bevor Johannes auf die Welt gekommen ist. Und das hat Johannes verstanden und viele andere Schriftstellen belegen dies. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, jedes Detail zu behandeln, ich möchte Ihnen aber eine Übersicht geben über den wahren Jesus Christus. Er war das Wesen, das von Anfang an mit Gott dem Vater gewesen ist. Er ist die Person, die das Wort gewesen ist. Er ist derjenige, der gesagt hat, es werde Licht. Das war nicht Gott, der Vater, der das gesagt hat. Es war das Wort, das Logos, das diese Welt und alles auf dieser Welt, sie und mich, erschaffen hat. Das war Christus Jesus, der später als Mensch für unsere Sünden gestorben ist. Was ist nun dieses Evangelium Christi? Und worum geht es dabei? Schlagen Sie also auf mit mir 1. Korinther 15, Vers 1. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, schreibt Paulus, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Was ist dieses Evangelium nun? Vers 3. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Das ist es, was viele andere Kirchen auch richtig verstanden haben. Das ist dann aber vielleicht auch schon alles, was sie richtig verstehen. Manche Leute, und es ist schwer zu verstehen, wie man zu einem solchen Schluss kommen kann, aber manche Leute auch in der Kirche behaupten, dass Christus nicht Teil des Evangeliums ist. Einer der Hauptinhalte des Evangeliums ist die Botschaft Christi, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Das predigen auch die Protestanten, sie verstehen Teile davon, nicht alles leider. Die ganze Apostelgeschichte redet auch von dem gleichen Thema. Das ist ein großer Teil des Evangeliums, die Botschaft Christi. Die Menschen zu Zeiten des Neuen Testamentes haben natürlich direkt während Christi Leben und danach gelebt und haben sich damit identifizieren können. Jetzt, 2000 Jahre später, schauen wir vielleicht mehr in die Endzeit und Christi Wiederkehr. Doch damals, vor 2000 Jahren, ging es viel mehr um das Opfer Christi. Darüber wurde permanent gepredigt. Lesen Sie dazu einfach die Apostelgeschichte. Das ist also die Botschaft, die Paulus brachte, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Es ist eine wunderbare Botschaft, dass unsere alten Sünden vergeben werden können. Unsere Eitelkeit und unsere Selbstsucht, unsere Lüste und unsere Begierden. Und dass wir mit Gott versöhnt werden können durch das Blut Jesu Christi. Das ist eine wunderbare Nachricht. 1. Korinther 15 und Vers 3 erwähnt die Schrift. Von welcher Schrift ist die Rede? Natürlich das Alte Testament, die einzige Schrift, die damals Bestand hatte. Vers 4. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und wie wir in Matthäus 12, Verse 38 bis 40 lesen können, erfüllte Christus das, was durch Jonas geschehen ist. Denn Jonas war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches. Wir müssen jetzt nicht sagen, dass es ein Wal gewesen ist. Es könnte irgendein neu geschaffener, besonderer Fisch sein, den Gott eigens zu diesem Zweck geschaffen hat. Jonas war also, wie das Hebräische sagt, 3 Tage und 3 Nächte im Inneren des Fisches. Genauso war Christus 3 Tage und 3 Nächte in seinem Grab. Natürlich sagen viele Protestanten und Katholiken, dass Christus am Freitag gestorben ist, gerade einmal kurz vor Sonnenuntergang begraben worden ist am Freitagnachmittag und schon am Sonntagmorgen auferweckt wurde. Überlegen Sie, das ist 1 Tag und 2 Nächte, nicht 3 Tage und 3 Nächte. Das ist nur eines von vielen 100 Dingen, die die Protestanten und Katholiken nicht richtig verstehen. Die Bibel macht aber deutlich, dass Christus gestorben ist und dann 3 Tage und 3 Nächte später wieder auferstanden ist. Und zwar genau am Ende des dritten Tages, wie die Bibel auch vorausgesagt hat. Und dann wurde er gesehen von Petrus und dann dem Zwölften. Und anschließend wurde er von über 500 Brüdern auf einmal gesehen. Wir sehen, es gab also viele Zeugen, die Christus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Während viele ihn auch gesehen haben, wie er am Kreuz hing. Vers 6 also, 1. Korinther 15, Vers 6, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, das war Jesus Bruder, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir, sagt Paulus, als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Paulus war nicht einer der 12 Apostel. Er kam einige Zeit später. Und dann, Vers 9, denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Welche Gemeinde? Die Gemeinde Gottes. Und wie Herr Ames schon gesagt hat, es gibt insgesamt 12 Stellen im Neuen Testament, wo die Kirche oder die Gemeinde als Kirche Gottes bezeichnet wird. Das ist der Name, den Gott für seine Kirche ausgewählt hat. Ich will jetzt nicht über die Protestanten herfahren. Ich bin selbst als Methodist groß geworden und ich war zu einem Moment sogar der Vorsitzende unserer Sonntagsschule. Das waren alles sehr nette Leute, die dort gewesen sind. Aber warum nennen die sich Methodisten? Schlagen Sie das nach. Sie nennen sich Methodisten, weil John Wesley, der Gründer der Methodistenkirche, sehr methodisch vorgegangen ist. Er war unheimlich organisiert und hatte einen festen Platz für jede Sache. Man sollte daher aber einer Kirche nicht den Namen geben, die den persönlichen Gewohnheiten eines Menschen entsprechen. Die Lutheraner sind nach Luther, nach einem Mann benannt. Die Anglikaner sind nach England benannt, nach den Angeln. Da Heinrich der VIII. Eine so große Begierde hatte, ein Boleyn zu heiraten, hat er das ganze Land von der katholischen Kirche weggeführt. So konnte er seine alte Ehe annullieren lassen und eine neue Ehe eingehen. Überlegen Sie, wie sind diese Kirchen geschaffen worden und warum heißen sie, wie sie heißen? Was sagt die Bibel darüber, wie die Kirche Gottes heißen soll? Und wie ich schon einmal gesagt habe, 12 ist die Zahl für organisatorische Anfänge. Es gab 12 Apostel, 12 Patriarchen, nämlich die Söhne Jakobs. Dann gibt es wiederum 12 Tore in die heilige Stadt. Das können wir in Offenbarung 20 und 21 lesen. 12 ist eine grundlegende Zahl. Und so wird die Kirche auch 12-mal im Neuen Testament die Kirche Gottes genannt. Die Kirche Gottes, die Kirche Gottes, die Kirche Gottes heißt es immer wieder. Viele Kirchen nun nennen sich unter anderem auch die Kirche Gottes. Manche von ihnen sind Pfingstgemeinden, die nicht glauben, dass man Gottes Gebote halten soll, und andere haben komplett andere Vorstellungen. Wie kann man also die wahre Kirche Gottes finden? Erst einmal muss der Name stimmen. Und wenn er dann stimmt, muss man überprüfen, ob die Kirche auch das tut, was Gottes Wille ist. Überprüfen Sie für sich selbst, ob man den Sabbat wöchentlich halten soll und ob die Festtage Gottes für uns noch bindend sind. Lesen Sie dazu bitte auch unsere Broschüre, die Heiligen Tage Gottes Meisterplan. Und Sie werden darin sehen, wie die neutestamentliche Kirche diese Festtage gehalten hat. Christus hielt sie, Petrus hielt sie. Und sie werden auch in der Welt von morgen wieder gehalten werden. Und wir sind sozusagen Pioniere, die wir uns auf diese Welt von morgen freuen und schon jetzt das tun, was in ihr getan wird. Es gibt nur eine einzige Kirche, die all dies tut, die all dies beinhaltet. Diese Kirche heißt die Kirche Gottes und sie hält den Sabbat und die Festtage Gottes. Wenn man dies überprüft, kann man schon ganz schnell das Schlechte vom Guten trennen. Aber diese Überprüfung müssen Sie selbst durchführen. Sie müssen sich selbst vergewissern, was die wahre Kirche ist. Und das Evangelium nun, wie Paulus schreibt, handelt sehr wohl von Christus und seinem Tod. Und wir sind sehr, sehr dankbar für das, was Christus willens ist, für uns zu tun. Lesen wir als nächstes im Markus-Evangelium, Kapitel 1. Wir lesen hier von Christus, wie er geboren worden ist, in die Welt kam und wie Johannes der Täufer Zeugnis ablegte von ihm. Und in Vers 12 heißt es, und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nun Markus 1, Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, erinnern Sie sich, Johannes der Täufer, der Vorgänger von Christus, wurde gefangen genommen und später von Herodes geköpft. Nachdem aber Johannes nun gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte, ja was? Wovon predigte er? Er predigte über sich selbst. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagte, ich bin die Auferstehung. Aber hier sagt es, und er predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Ein Teil des Evangeliums, von dem die Bibel immer wieder redet, ist das Reich Gottes oder die Herrschaft Gottes. Eine Königsherrschaft, genauso wie das Vereinte Königreich Großbritannien eine Königsherrschaft ist, die verschiedene Länder oder Teile eines Landes unter sich vereint. Die Protestanten wiederum meinen oft ein warmes Gefühl in unserem Inneren, wenn sie vom Reich Gottes sprechen. Wenn man sich bekehrt, fühlt man sich besser und das sei scheinbar das Reich Gottes. Nein, das ist nicht das Reich Gottes. Wenn man wirklich bekehrt ist, dann wird man zwar durch den Geist Gottes ermutigt, aber das Reich Gottes ist eine Regierung, die dann etabliert wird, wenn Christus auf diese Welt kommt. In Offenbarung 11, Vers 15 wird das beschrieben. Wenn Christus auf diese Welt kommt, als König der Könige und Herr der Herren, und dann wird er über alle Königreiche und über alle Herrschaften dieser Welt regieren. Das wird das Reich Gottes sein. Und der zweite Teil des Evangeliums ist die Tatsache, dass Christus über sich selbst predigt. Er ist unser Retter und gleichzeitig der König dieses Königreiches, das geschaffen wird, wenn er wiederkehrt. Christus ist also unser Erretter und unser König des kommenden Königreiches. Schlagen Sie als nächstes Apostelgeschichte 8 auf. Apostelgeschichte 8 und Vers 4. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Sprach er nur über Christus und das war's dann? Nein, wir lesen weiter. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Also er sprach nicht nur über Christus, sondern er tat auch Zeichen, er wirkte Wunder. Damals hat Gott wirklich seinen Geist auf seine Diener ausgeschüttet. Und nachdem ich nun schon seit 61 Jahren Prophezeiungen beobachtet habe und die Entwicklung in der Welt, kann man feststellen, dass sich die Dinge wirklich beschleunigen momentan. Ich sage zwar nicht, dass Christus heute Nacht kommt, er wird heute Nacht sicher nicht kommen, wahrscheinlich auch nicht im nächsten Monat und im nächsten Jahr. Und wie kann ich so etwas behaupten? Einfach deshalb, weil Gott eine ganze Reihe an Ereignissen vorhersagt, die erst eintreffen müssen. Gott bricht doch nicht sein eigenes Wort. Er sagt, dass all diese Dinge zuerst passieren müssen und die sind noch nicht passiert. Doch irgendwann, in den nächsten 5 bis 15 oder 20 Jahren, wird Christus ohne Zweifel auf dieser Erde sein, als König der Könige und Herr der Herren. Und das wird vielleicht eher geschehen, als wir es denken. Ich denke zwar nicht, dass das in den nächsten 5 Jahren passieren wird, aber es könnte durchaus innerhalb der nächsten 25 Jahre stattfinden. Das hoffe ich zumindest. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es so sein wird. Und umso mehr sich diese Zeit des Endes naht, beten wir, verbringen Zeit mit Gott. Und auf diese Art und Weise wird Gott uns immer und immer mehr von seinen geistlichen Gaben schenken. Wir haben Heilungen, wie wir eben gehört haben. Aber wir haben auch nicht so viele Heilungen, wie wir uns eigentlich wünschen. Manche sind durch übernatürliche Weise geheilt worden. Und den Jüngeren von euch möchte ich gern sagen, dass ich in der Vergangenheit mal zum Spaß oder mehrfach zum Spaß auf diesen Pfingstgemeindetreffen war. Ich habe mir angehört, was sie dort gesagt haben. Und es wurde gesagt, dass der und der geheilt wurde und diejenige geheilt worden ist. Und hier ein Beispiel dazu. Es kommt ein tauber Mann zu einem dieser Evangelisten. Er wird gefragt, kannst du hören? Er sagt nein. Dann wird der Kopf gegriffen und hin und her geschmissen. So als würde man das Genick brechen. Und dann wird gerufen, sei geheilt, werde geheilt. Und dann geht der Mann, der Evangelist, näher zu dem Ohr desjenigen, der geheilt werden sollte und ruft, kannst du mich jetzt hören? Und dann sagt der Mann, ja, ich kann dich jetzt hören. Ich bin nachher zu diesem Mann, der geheilt worden sein soll, gegangen und habe gefragt, warst du dein Leben lang taub? Und er sagte, nein, ich war nie taub. Und dann fragte ich ihn, und, geht es deinen Ohren jetzt besser? Und der Mann sagte, ich weiß es nicht, Bruder so und so hat das behauptet, dass es mir besser geht. Und als ich versucht habe herauszufinden, wie gut er hören kann, dann habe ich festgestellt, dass er immer noch nicht besser hören konnte. Er hatte immer noch ein Problem mit seinen Ohren. Taub war er hingegen nie gewesen. Keine richtige Heilung hat stattgefunden. Die Frage ist hier, gehorchen diese Menschen Gottes Gesetzen? Und lehren sie, was die Bibel wirklich sagt? Und wir sehen es nicht als übernatürliche Heilung an, wenn jemand eine Erkältung hat, viel Orangensaft trinkt und nach ein paar Tagen irgendwann sich besser fühlt. Das ist keine übernatürliche Heilung. Das ist eine einfache Erkältung, über die man hinwegkommt. Ich spreche hier von wirklich übernatürlichen Eingriffen Gottes, die wir sonst in keiner Kirche sehen. Und ich hoffe und bete, dass Gott uns mehr Heilungen schenken wird. Wie dem auch sei, wir lesen in Vers 12 weiter. Vers 12. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Hier ist es, worum es geht. Es ging um die zukünftige Regierung Gottes. Das ist es, was Philippus gepredigt hat. Christus wird wiederkehren, als Herr der Herren und König der Könige. Er wird die Herrschaft über die ganze Erde übernehmen. Philippus hat das gepredigt. Und er hat von dem Namen Jesu Christi gepredigt. Beide Aspekte wurden im Neuen Testament gepredigt, das Reich Gottes und der Name Jesu Christi. Beide Aspekte sind Teil der Botschaft. Schlagen wir jetzt das Ende der Apostelgeschichte auf. Dort sehen wir das Gleiche noch einmal. Kapitel 28 und Vers 30. Paulus aber blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung in Rom und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus, mit allem Freimut ungehindert. Beide, das Reich Gottes und die Lehre von Jesus Christus, sind Teile des Evangeliums. Beide gehören einfach zusammen, denn Christus ist der König dieses Königreiches. Protestanten sprechen über das Reich Gottes, aber verstehen es nicht. Und in anderen unserer Kirche-Gottes-Bewegungen gibt es Menschen, die glauben, dass wir gar nicht von Christus reden sollten, sondern nur vom Reich Gottes. Aber in Wirklichkeit ist diese Botschaft über Jesus Christus genauso Teil des Evangeliums wie die vom Reich Gottes. Es gehört zusammen. Schlagen wir als nächstes Apostelgeschichte 3 auf und Vers 19. Apostelgeschichte 3, 19. Hier predigt Petrus zu den Juden. Er sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn, unter den Sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Christus war bereits gestorben und in den Himmel aufgefahren. Doch Petrus sagt, Christus wird wiederkommen. Vers 20. Damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist. In Vers 20 spricht Petrus auch von der Zeit der Erquickung. Im Englischen wird das oft die Zeit der Wiederherstellung genannt. Es ist eine Zeit, in der Gottes Gesetze wiederhergestellt werden und auf der ganzen Welt gehalten werden. Und die Wahrheit Gottes wird die ganze Erde bedecken, so wie Wasser die Meeresböden bedeckt. Nun Vers 21. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird. Das sind die Gesetze, von denen wir reden und von der Wahrheit. Wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Alle Propheten Gottes haben auf die eine oder andere Art und Weise über das Reich Gottes gesprochen, über die Herrschaft Gottes, die auf Erden etabliert werden wird. Das war die Botschaft, auch im ganzen Alten Testament. Und Gott nennt diese Propheten heilige Propheten. Gott benutzte sie, um seine Wahrheit an die Menschen zu bringen. Christus sagt, dass wir nach einem jeden Wort Gottes leben sollen. Doch das einzige Wort Gottes, was damals existiert hat, war das Alte Testament. Das ist für uns genauso bindend, wie das Neue Testament es ist. Das müssen wir verstehen. Christus wird also wiederkehren und sein Reich auf dieser Erde errichten. Nun, als nächste Schriftstelle, 1. Thessalonicher 4. Wir fangen in Vers 13 an. Dies ist der Apostel Paulus, der an die Thessalonicher schrieb. Er sagte, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wissen Sie, es gibt so viele Menschen in anderen Kirchen dieser Welt, die scheinen so glücklich zu sein, wenn sie über den Himmel reden. Und doch, wenn es an der Zeit ist zu sterben, dann sind sie oft furchterfüllt und versuchen mit allen Mitteln noch ein wenig länger am Leben zu bleiben. Natürlich sollten wir Trauer tragen, wenn jemand stirbt. Aber wir sollten uns von dieser Trauer nicht einnehmen lassen, sondern Hoffnung haben. Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Wir sehen, dass Paulus anfangs glaubte, dass Christus noch zu seiner Lebenszeit wiederkommt. Als er dann 2. Thessalonicher geschrieben hatte, sehen wir, dass er einige andere Ereignisse nennt, die zuerst geschehen müssen, bevor Christus wiederkehren kann. Er hat also etwas hinzugelernt zwischen 1. und 2. Thessalonicher, kann man sagen. Mit anderen Worten, die Toten, die gestorben sind, werden zuerst auferweckt werden, mit einem kleinen Vorsprung, und dann diejenigen, die in Christus sind und noch leben, wenn er kommt. Diese werden nicht in den Himmel fahren, das macht der Rest der Bibel klar, sondern sie werden Christus in der Luft begegnen, in dieser Atmosphäre. All die anderen Schriftstellen zeigen, dass Christus auf diese Erde kommt. Und nicht, dass er in die Atmosphäre der Erde kommt, dort seine Heiligen trifft und wieder zurück in den Himmel geht. Sondern es wird so sein, dass sie Christus treffen, die Heiligen, und dann auf den Ölberg mit Christus gehen. Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen. Und das ist es, Geschwister, was in der Lebenszeit von den meisten von ihnen wahrscheinlich geschehen wird. Es gibt nichts Aufregenderes als das. Sie sehen, wie diese Dinge beginnen zu geschehen. Wir haben jetzt gesehen, wie die Diktatoren in Nordafrika abgesetzt worden sind und wie jetzt muslimische Führer in dieses Vakuum stoßen können. Die Muslime erwarten ja ihren Mahdi, diesen großen religiös-politischen Führer, der den Islam zur Weltreligion emporheben soll. Die Bibel nennt diesen Mann den König des Südens. Die Welt bereitet sich auf diese Ereignisse vor. Und wir sehen zeitgleich, wie die USA und Großbritannien erniedrigt werden und in immer tiefere Probleme rutschen. Und wir sehen, wie Gott die Macht dieser großen Nationen bricht, die er so sehr gesegnet hat und die von den verlorenen Stämmen Israels abstammen. Viele von ihnen werden wahrscheinlich so lange leben, dass sie die letzte Posaune über die ganze Erde schallen hören. Die Berge werden bewegt werden. Das ist die aufregendste Zeit in der gesamten Geschichte der Menschheit. Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Zu diesem Zeitpunkt wird also eine Auferstehung stattfinden. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Die Rede ist hier nicht davon, dass wir in den Himmel gehen. Christus wird auf diese Erde niederkommen. Wir werden also Christus in der Luft begegnen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und wo werden wir mit Christus sein? Hier auf der Erde. Für 1000 Jahre. Vers 18. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Und in Kapitel 5, Vers 1. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Es wird ganz plötzlich geschehen. Daher habe ich vor 2 Wochen gesagt, wir müssen die Weltgeschehnisse wirklich aufmerksam betrachten. Es ist eine entscheidende Zeit, in der wir leben. Es wird ganz plötzlich geschehen und die Welt wird unvorbereitet sein auf Christi Wiederkehr. Vers 3. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Die Welt wird denken, dass alles eigentlich in Ordnung ist. Und wir werden sehen, wie die Europäer sich über den Fall und den Untergang der USA freuen werden. Denn sie werden die Macht übernehmen und die Führung dieser Welt. Für eine kurze Zeit zumindest. Dann wird plötzlich Christus wiederkehren, als König der Könige. Noch einmal dazu Vers 3. Dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Eine plötzliche Zerstörung wird es sein. Wie die Wehen einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Vers 4. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Wir sollten also nicht überrascht sein über die Ereignisse, die kommen. Ich sage Ihnen, lesen Sie die Bibel und schauen Sie auf das, was in der Welt passiert. Vers 5. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wachen kann man auch mit beobachten übersetzen. Lasst uns aufmerksam sein. Erinnern wir uns. In Lukas 21 hat Jesus die ganzen Ereignisse der Endzeit beschrieben. Und genau das gleiche finden wir auch in Matthäus 24. In Lukas 21 und Vers 36 und am Ende von Lukas 21, nämlich in Vers 36, sagt er: Seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem Allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Es ist also unsere Aufgabe, wach zu sein. Das kann man aber auch übersetzen, indem man sagt, Dinge zu beobachten, stets zu beten, die Bibel zu lesen, in Einklang mit der Prophezeiung zu leben und sich für all das auch begeistern zu können. Ich hoffe, Sie alle finden Freude daran, die Bibel zu studieren. Und wenn Sie irgendwas nicht verstehen, dann bin ich bereit, Fragen zu beantworten. Jegliche Fragen, die Ihnen einfallen. Die wahre Kirche Gottes versteht die Wahrheit. Wir verstehen Gottes Plan und seine Absichten, die er hat für diese Menschheit. Ich kenne andere Kirchen, eigentlich Sekten, okkulte Gruppen, die haben lediglich ein paar kleine Schriftstellen, womit die alles begründen wollen. Die ganze Bibel wird aber nicht gelesen. Sie verstehen den Rest der Bibel auch gar nicht. Dazu muss man die ganze Bibel lesen. Lesen Sie also die Bibel, um zu verstehen, was passiert und um zu sehen, ob das, was Sie tun, auch richtig oder falsch ist. Wir freuen uns darüber, wenn Sie Nachforschungen anstellen und uns hinterfragen und überlegen, ob das, was wir sagen, stimmt. Ich habe keine Angst davor, Fragen zu beantworten, denn wir haben die Wahrheit und die Wahrheit kann mit der Schrift bewiesen werden. Die Wahrheit ist mächtig. Nichts kann der Wahrheit standhalten. Diejenigen, die willens sind zu lernen und zuzuhören, die werden Wachstum finden, die werden die Wahrheit finden. Und sie gehören dazu, ansonsten wären sie nicht hier. So, wir haben Schriftstellen, die besagen, dass Christus unser Passahlamm ist und für unsere Sünden gestorben ist. Dann wissen wir, dass er als König der Könige zur Erde wiederkehren wird. Und für dieses Ereignis müssen wir bereit sein. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt zum Reich Gottes und zu Jesus Christus. Einerseits ist Jesus unser Erlöser, andererseits ist er der König. Und schlagen wir nun eine Schriftstelle im Alten Testament auf. Das Buch, in dem wir lesen, ist Sacharja. Sacharja ist eine Art Brückenbuch, das ziemlich am Ende des Alten Testaments geschrieben ist. Und viele der Schriftstellen, die wir in Sacharja finden, haben schon mit einer neutestamentlichen Thematik zu tun. In Sacharja 14 und Vers 1 schreibt er: Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, oder es kommt für Christus die Zeit, können wir auch sagen, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Ich war schon 5-mal in Jerusalem gewesen. Einige von ihnen waren auch schon da. Und wir sehen, dass es eine relativ kleine Stadt auf dieser Welt ist. Doch das ist es, was passieren wird. Und die Stadt, lesen wir weiter in Vers 2, wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden. Beachten wir, das hier ist, sagen wir mal, 500 Jahre vor Christus geschrieben worden. Also vor knapp 2.500 Jahren, vor unserer jetzigen Zeit. Vor 2.500 Jahren hat der Gott, der sich in der Bibel offenbart, ganz klar ausgesagt, dass Jerusalem einmal in der Endzeit existieren wird, und das stimmt, und dass andererseits Jerusalem eine geteilte Stadt sein wird. Ist Jerusalem 2500 Jahre nach dieser Prophezeiung eine geteilte Stadt? Ja, das ist sie. Wir haben die Juden auf der einen Seite und die arabischen Muslime auf der anderen Seite. Und wir hören fast jeden Tag von Kämpfen, die diese beiden Nationen, diese beiden Völker ausführen. Noch einmal Vers 2. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Die Hälfte, die aus der Stadt weggeführt wird, das werden sicherlich die Juden sein. Und dann Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Wovon spricht die Bibel hier? Von Christi zweitem Kommen. 10, 15 oder 18 Jahre in der Zukunft wird das sein, wir wissen es nicht genau. Wir wissen aber, dass Christus wiederkehrt. Vers 4. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit, wo? Im Himmel? Nein, auf dem Ölberg. Er wird auf dem Ölberg stehen. Lesen wir jetzt Vers 9. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Nicht ein König alleine im Himmel, sondern hier auf Erden. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Vers 16 jetzt. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, und wir werden sehen, dass fast alle Heiden-Nationen gegen Jerusalem ziehen werden, diese werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth. Und um was zu halten? Was wird die ganze Welt halten? Weihnachten? Ostern? Den 1. April? Nein, sie werden das Laubhüttenfest halten. Viele von ihnen haben nicht einmal vom Laubhüttenfest gehört. Ich bin in einer Methodistenkirche groß geworden und habe nie vom Laubhüttenfest gehört. Und ich war 19 Jahre regelmäßig in der Kirche anwesend und habe nie vom Laubhüttenfest gehört. Und doch ist es eines der 7 jährlichen Feste, die Gott uns Menschen zu halten geboten hat. Alle Nationen werden also in wenigen Jahren schon nach Jerusalem ziehen. Und das macht sie und mich zu einem Pionier, weil wir es schon jetzt halten. Alle diese Nationen werden das Laubhüttenfest halten. Und wir werden Könige und Priester unter Christus sein, um diesen Nationen zu helfen, die Wahrheit zu verstehen. Diese Nationen werden nicht den Juden dabei zuschauen, wie sie Gottes Feste halten, sondern sie selbst werden Gottes Feste halten. Das Alte Testament nennt das Laubhüttenfest auch das Fest des Einsammelns. Das können wir in 2. Mose 23 und 2. Mose 34 nachlesen. Das Laubhüttenfest hat also zwei Bedeutungen. Einmal ist es das Laubhüttenfest, was zeitlich begrenzte Wohnungen symbolisiert. Wir leben hier nur eine gewisse Zeit auf Erden. Andererseits aber ist es auch das Fest der großen Ernte, der großen Erlösung für die Menschheit. Und wir sehen, dass jetzt Gott in dieser Zeit nicht versucht, alle Welt zu retten. Diese Kirche ist klein. Wir sind nur wenige Mitglieder. Und Gott versucht es nicht, alle Welt zu retten. Sein Name ist El Shaddai, das heißt Gott der Allmächtige. Ihm wäre es möglich. Doch es ist nicht sein Ziel und sein Plan, jetzt alle Menschen zu berufen. Gott ist dabei, die ganze Welt zu retten. Er ist allmächtig. Und wenn er gesagt hat, dass er das tun wird, dann wird er es tun. Haben Sie schon festgestellt? Nicht jeder auf der Welt ist ein Christ. Es gibt viele unreligiöse Menschen oder Menschen, die eine ganz andere Religion haben. Und diese werden niemals die Wahrheit erkennen oder einen Teil der Wahrheit, bis dass Christus zu dieser Erde wiederkommt. Momentan versucht Gott nicht, die ganze Welt zu retten. Stattdessen hat er eine kleine Herde herausberufen, und zwar vor der Zeit der großen Ernte, um diese Könige und Priester zu sein, die an der ersten Auferstehung teilhaben werden und die während des Millenniums mit Christus regieren werden. Und erst dann, im Millennium, wird der Welt die ganze Wahrheit gezeigt werden. Diese Nationen werden dann also das Laubhüttenfest halten. Vers 17. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über das wird's nicht regnen. Würde Christus so etwas tun als unser König? Viele Protestanten haben eine Art verzerrtes Bild von Christus. Er erscheint klein und schwach und kränklich. Doch in Wirklichkeit war Christus ein starker junger Mann. Während der Tempelreinigung hat Christus diese Tische ergriffen und durch den ganzen Tempel geschleudert und gerufen, raus mit euch! Und er wies diese Händler im Tempel scharf zurecht. Christus hatte Liebe, doch er war auch sehr stark und sehr lebhaft. Und er wird als Herr der Herren und König der Könige zurückkehren. Er ist derjenige, der König Israels gewesen ist. Er hat all diese Dinge getan, die wir im Alten Testament lesen können. Ja, er hat keine Angst. Er ist derjenige, der alles geschaffen hat. Er ist derjenige, der die Armeen Israels angeführt hat. Und wenn er wiederkehrt, dann wird er den Sieg nach Hause holen. Und er wird für diesen Sieg kämpfen. Sie mögen jetzt sagen, das ist grausam. Nein, grausam ist das nicht. Das ist das einzig Richtige, was er tun kann. Und viele sogenannte Christen begreifen nicht, dass Gott ganz klare Vorgaben hat. Es sagt ganz deutlich in Apostelgeschichte 4 und Vers 12, und in keinem anderen ist das Heil und ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Nur in Christus ist Erlösung, und viele behaupten dann, dass Gott die Menschen noch irgendwie in sein Reich lässt oder ihnen irgendwie noch ewiges Leben gibt, wenn sie sich gut benommen haben. Nein, nur durch Christus kommt Erlösung. Und all diese Millionen Menschen, die Christus nicht angenommen haben und in Wahrheit gekannt haben, die werden ihre erste Chance nicht erhalten bis zum Ende des Millenniums, wenn sie ins Gericht gelangen. Dort werden sie die Wahrheit erfahren. Die meisten Menschen auf dieser Welt hatten nicht einmal ihre erste Chance, Christus kennenzulernen. Wenn sie noch nie von ihm gehört haben, irgendwo in China oder Südamerika, und selbst wenn sie von Christus gehört hätten, dann hätten sie noch nicht an ihn geglaubt und ihn verstanden. Gott hat ihnen den Verstand dafür noch nicht gegeben. Noch nicht. Doch das wird sich ändern. Und da Gott gerecht ist, wird er allen Menschen eine echte, erste Gelegenheit geben, sich für ihn zu entscheiden. Und all diese Völker werden, wenn Christus wiedergekehrt ist, das Laubhüttenfest in Jerusalem halten. Und in Vers 18 sehen wir, dass viele Menschen dieses Laubhüttenfest zunächst nicht halten wollen. Doch Gott wird sie dazu bringen, es zu tun, weil es das Beste für sie ist. Und Gott wird diese Menschen in der Art und Weise behandeln, die sie nötig haben, um zu verstehen. Die einzige Sprache, die Menschen wie Colonel Gaddafi verstehen, oder Hitler oder Stalin, ist die Sprache der Gewalt. Und als man Stalin gesagt hat, dass der Papst ein sehr mächtiger Mann sei, hat dieser mit einer Frage geantwortet. Er fragte, und wie viele Armeedivisionen kommandiert der Papst? Aha, diese Menschen verstehen nichts anderes als militärische Gewalt. Was sie verstehen, ist überwältigende Kraft. Und wenn Christus wiederkehrt, wird er diese Nationen erobern und überwältigen. Er wird sie mit dem Stab aus Eisen regieren.
Einige werden fragen, warum tut er das?
Ist Christus nicht nett? Doch, das ist er. Doch er wird das tun, weil ihm keine andere Option gelassen wird. Die Menschen verstehen oft keine andere Sprache als diese. Diese Menschen sind derart verführt, dass sie eher gegen Christus kämpfen, als sich ihm unterwerfen werden. denn die ganze Welt ist verführt. Oft lesen wir Offenbarung 12, Vers 9, wo gesagt wird, dass Satan die ganze Welt verführt hat. Dies ist nicht Gottes Welt, es ist Satans Welt, Satans Gesellschaft. Und Satans Ziel ist es, uns Menschen zu vernichten. Kurz bevor das geschieht, wird Christus wiederkehren.
In Vers 18 von Zacharia 14 sehen wir, dass auch das Geschlecht der Ägypter gezwungen werden wird, zunächst das Laubhütten festzuhalten, indem Gott es einfach nicht auf ihrem Land regnen lässt.
Sie werden wortwörtlich dazu gezwungen werden, das zu tun, was Gott in seinem Wort von uns verlangt.
Und es wird die Zeit kommen, in der die ganze Welt beginnen wird, Gottes Feste zu halten, die seinen Plan symbolisieren. Das Passa steht für den ersten Teil in Gottes Plan, nämlich die Akzeptanz Christi als unseren Erlöser, als das Lamm Gottes, dessen Blut vergossen wird. Ebenso wurde Christi Blut für uns vergossen. Anschließend folgen die Tage der ungesäuerten Brote, in denen wir den Sauerteig für 7 Tage aus unseren Häusern entfernen. Das soll uns daran erinnern, dass wir die Sünde aus unserem Leben entfernen sollen. Gott erwartet von uns, dass wir in Gnade und Erkenntnis wachsen und hinzulernen und dass wir die Sünde ablegen. Das nächste Fest ist das Pfingstfest. Davon haben Sie alle schon gehört. Im Alten Testament ist es das Fest der Erstlinge, das Erstlingsfest genannt. Pfingsten hilft uns zu verstehen, dass die erste Ernte, die kleine Ernte, jetzt von Gott herausberufen und zur Seite gestellt wird. Pfingsten erklärt, dass Gott nicht schon jetzt die ganze Welt dabei ist zu erretten, sondern zunächst nur eine kleine Gruppe an Erstlingen zur Seite stellt. Nach Pfingsten folgt der Posaunentag. Christus kommt zwar zur letzten Posaune wieder, doch das ist nicht das Fest der letzten Posaune, sondern der Posaunentag. Dieser Posaunentag steht für die gesamte Zeit der Trübsal und des Krieges in der Endzeit. Und wir wissen, dass Christus dann zur 7. Posaune wiederkommt. Darauf folgend findet der Versöhnungstag statt. Am Versöhnungstag fasten wir. Wir realisieren noch einmal mit aller Deutlichkeit, dass wir physische Menschen sind. Das soll uns auch daran erinnern, dass unsere physische Existenz dereinst in eine geistliche umgewandelt werden soll. Es gibt uns Demut, dies zu erkennen und zu wissen, dass wir jetzt nur Fleisch und Blut sind und dass wir in Zukunft mit Christus und mit Gott sein werden. Danach folgt das Fest, von dem wir schon gesprochen haben, das Laubhüttenfest, das Fest des Einsammelns. Das ist der Anfang des Millenniums. Gott wird dann anfangen, die ganze Welt zu erretten. Und als letztes Fest haben wir den letzten großen Tag. Der Tag des großen Gerichts. Dieser Tag steht für die Zeit, das sehen wir in Offenbarung 20 und an anderen Schriftstellen. Dieser Tag steht für die Zeit, wenn alle Menschen, die je gelebt haben und noch nicht errettet worden sind, auferstehen und die erste Chance zur Erlösung erhalten. Dann werden die Bücher geöffnet werden und den Menschen werden die Augen aufgetan werden. Und unsere Broschüre zu den Festtagen erklärt dies alles im Detail. Gott hat in der Tat einen wundervollen Plan, den diese Welt nicht begreift. Diese Welt begreift diesen Plan nicht, weil Gott den Menschen und die Welt begreift diesen Plan nicht, weil Gott ihnen den Verstand dazu nicht geöffnet hat. Doch man muss dazu auch sagen, dass wir in unserem jetzigen Werk mehr Menschen erreichen als jemals zuvor. Durch Fernsehübertragungen, durch Radioübertragungen und vor allem auch durch das Internet. Und Gott wird uns auch weiterhin Wachstum schenken, wenn wir uns nur daran halten, die Wahrheit zu predigen und nichts anderes. Und nahe des Endes werden wir an ungeahnter Kraft zunehmen in der Kirche. Wenn Christus also wiederkehrt, wird die ganze Welt bekehrt werden und eine Art von Christentum leben, das der Welt momentan unbekannt ist. Ich möchte auch den 9 von euch Geschwistern etwas erklären. Vor ein paar Jahren habe ich eine Predigt gegeben. Die Predigt ging um das Thema der falschen Vorstellungen von Protestanten. Welche Vorstellung von Christentum wurde mir vermittelt, als ich ein kleiner Junge war und in einer Methodistengemeinde aufwuchs? Nun, meine Schwester Patty, Catherine und ich gingen an einem Weihnachtsmorgen die Stufen hinunter und unten angekommen wurde uns dann gesagt, dass der Weihnachtsmann uns Geschenke gebracht hat. Diese Geschenke lagen unter dem Weihnachtsbaum. Und uns wurden irgendwelche Dinge gesagt über Christus, dass er jetzt irgendwo im Himmel ist, dass er ein kleines Christuskind war, dass wir selbst auch gute kleine Kinder sein sollten. Ebenso suchten wir als Kinder nach Ostereiern. Und am Abend zuvor haben wir immer Ostereier angemalt. Als wir ein bisschen älter wurden, haben wir natürlich irgendwann verstanden, dass es keinen Weihnachtsmann gab und kein Osterhase Eier versteckte. Irgendwann dann, wenn man erkennt, dass kein Weihnachtsmann da ist, fragt man sich, und was ist mit Jesus? Ist er auch nur erfunden? Man beginnt zu zweifeln, denn das sind alles unbiblische Lehren. Wer von Ihnen findet das Wort Weihnachten in der Bibel? Gibt es das? Nein. Ist das Wort Ostern in der Bibel? Nein.
In keiner wirklich akkuraten Übersetzung finden wir das Wort Ostern. Nur in manchen alten Übersetzungen wurde das Wort Passa irrtümlicherweise als Ostern übersetzt.
Doch mittlerweile ist allen klar, dass man da nicht Ostern hinschreiben darf, sondern dass es sich um das Passafest handelt, das Gott geboten hat. Woher kommt Ostern aber? Das kommt von dem Wort Astarte oder Ishtar. Und Ishtar oder Astarte war der Name einer Fruchtbarkeitsgöttin, die die Heiden schon verehrt haben. Und was hat ein Ei nun damit zu tun? Nun, ganz einfach, Eier bringen Leben, genauso wie ein Küken aus einem Ei schlüpft. Das Ei ist also nichts anderes als ein Fruchtbarkeitssymbol. Diese Vorstellung nun, diese Tradition und viele andere derartige Dinge sind einfach in das Christentum übernommen worden. Vor vielen Jahren war ich mit einigen Ambassador College-Lehrern auf einer Reise nach Istanbul. Dort ist die Santa Sofia Moschee. Diese war in ältester Zeit eine Kirche, eine katholische Kirche. Dann wurde sie in eine Moschee transferiert. Jetzt ist sie ein Staatsmuseum. Derjenige, der die Führung leitete, mir war klar, dass dieser nicht religiös war, sondern ein säkularer Mensch, der einfach die Thematik dieser Hagia Sophia studiert hat. Und er erklärte bei einer Statue, dass dies die Statue der Jungfrau Maria sei. Und als ich dann nachgefragt habe, was diese Statue ursprünglich bedeutet hat, denn sie ist viel älter noch, dann sagte der Gruppenleiter, dass das ursprünglich die Statue der Göttin Diana war. Und erst später wurde sie als die Jungfrau Maria bezeichnet. Ursprünglich stammt diese Statue aus Ephesus und wurde dann nach Istanbul transportiert. In der Apostelgeschichte lesen wir also von der heidnischen Göttin Diana. Und später kommen die Christen und transferieren das ins Christentum und sagen, dass das die Statue der Jungfrau Maria sei. Das zeigt uns deutlich, anhand nur dieses einen Beispiels, wie das Christentum zahlreiche heidnische Praktiken und Ideen und Vorstellungen adaptiert hat. Und wir sehen hier ein weiteres Problem. Der Sonntag ist nichts anderes als der heidnische Tag der Sonnenanbetung, der Gottesverehrung, der auch wiederum ins Christentum übernommen worden ist. Die frühen Christen haben allesamt den Sabbat gehalten. Erst mit Kaiser Konstantin um 325 nach Christus, 300 Jahre nach Christi Tod, ist der Sonntag als Tag der Gottesverehrung eingeführt worden. Ebenso wurden heidnische Feiertage ins Christentum übernommen. Heidnische Namen, heidnische Riten. Das wissen alle Kirchenhistoriker. Und der Einfluss des Heidentums auf das Christentum ist ganz leicht nachzuweisen. Wir haben zwei Broschüren zu dem Thema. Die heiligen Tage Gottes Meisterplan einerseits und das apostolische Christentum wiederherstellen. Wir werden den Titel ändern in das ursprüngliche Christentum wiederherstellen, weil das einfach ein besserer Titel ist. Und die vielleicht beste Broschüre zu dem Thema ist Satans gefälschtes Christentum. In dieser letzten Broschüre wird dargelegt, wie Satan eine komplette falsche Version des Christentums präsentiert. Und der Hauptpunkt, worin Satan das Christentum beeinflusst, ist die falsche Vorstellung, dass alles das, was Mose gesagt hat und was im Alten Testament steht, überholt und falsch ist. Damit wird alles abgelehnt, was wir im Alten Testament sehen. Und auch die Festtage Gottes werden so abgelehnt. Das wiederum öffnet Raum für neue Festtage, wie Weihnachten oder Ostern. Und Christus wiederum wird als das kleine, süße Christuskind dargestellt. Das ist natürlich eine komplette Fehlinterpretation. In dieser Sicht der Dinge ist Christus nicht das lebendige Haupt der Gemeinde. Und so ist er auch nicht der Christus, der auf diese Welt wiederkommt, sie zu regieren. Vermittelt wird also ein komplett anderer Christus, der nichts mit der biblischen Realität gemeinsam hat. Die Bibel hingegen lehrt ein komplett anderes Bild. Die ersten Christen wussten, dass alles, was im Neuen Testament gelehrt wird, nichts anderes als eine Verstärkung des Alten Testamentes gewesen ist. Nicht eine komplette Abschaffung, sondern eine Verstärkung und Verdeutlichung von Gottes Geboten und Gesetzen und Lehren, basierend auf dem, was wir im Alten Testament lesen können. War das, was im Alten Testament steht, heidnisch und eigenartig? Nein, Christus hat uns diese Wahrheiten geschenkt. 1. Korinther 10, Vers 4. Christus war der Fels. Er war der Gott Israels. Er ist derjenige, der diese Gesetze erlassen hat. Er ist derjenige, der den Sabbat geschaffen hat und die heiligen Tage. Er sagte, habt keine anderen Götter neben mir. Er war Gott und sprach für Gott den Vater, denn er sagt, ich und mein Vater sind eins. Das ist die korrekte Vorstellung vom Christentum. Und die Vorstellung, die die meisten Menschen haben, die ich gelehrt wurde, ist einfach falsch. Die Vorstellung war, dass wenn Christus gestorben ist, auf einmal alles an einen Punkt kam, an ein Ende und eine komplett neue Religion begonnen hat. Nein, die Religion wurde fortgesetzt, nur mit einer neuen Dimension, mit besserem Verständnis, einer Verstärkung der Gebote, die Gott von Anfang an geboten hat. Nur die Rituale und Waschungen des Alten Testamentes, die haben auf Christus hingewiesen und auf sein Opfer. Diese Dinge haben sich geändert. Rituelle Waschungen sind nicht mehr nötig, doch Gottes Gebote haben sich nicht geändert. Und ebenso wenig haben sich Gottes Festtage geändert. Christus wird also wiederkehren als König der Könige. Und die Menschen werden Gottes Gesetze lernen. Und sie werden lernen, den Sabbat zu halten, das ist Gottes viertes Gebot. In den 10 Geboten sagt uns Gott nur von einer Sache, dass wir sie im Kopf behalten sollen, dass wir ihre gedenken sollen. Und das ist Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig hältst. Der Sabbat hingegen ist das erste Ding, was die meisten Menschen vergessen wollen. Der Sabbat ist ein gesegneter Tag, denn Gott hat ihn gesegnet. Darum müssen wir ihn heilig halten. Und genau das ist es auch, was Christus getan hat. Darin hat er uns ein Beispiel hinterlassen, damit wir seinen Fußspuren nachfolgen sollen. Das ist die Art von Christentum, die Christus gelehrt hat. Und das ist die Art, der wir folgen müssen. Christus ist also unser Erlöser und unser König. Und er wird eine Herrschaft, eine Regierung auf Erden errichten, die auf Gottes Geboten fundiert ist. Christus ist aber mehr als das. Er ist auch unser Hohepriester. In seinem Namen kommen wir vor den Vater. Und wir wissen, dass Christus für uns interveniert.
Es gibt viele Schriftstellen, die für dieses Thema passend sind.
Doch hier möchte ich erstmal nur eine lesen. Hebräer 4 und Vers 14. Paulus schreibt, weil wir denn einen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, also Christus ist unser hoher Priester, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Verstehen Sie, Gott ist nicht jemand, der weit weg ist, der uns nicht verstehen kann. Gott ist real und er versteht uns voll und ganz.
33,5 Jahre hielt Christus die Gebote Gottes, als er im Fleisch war.
Darin hat er uns ein Beispiel gegeben. Durch seinen Geist kann er nun in uns leben und uns helfen, das Gleiche zu tun.
Christus ist unser treuer, hoher Priester, der für uns zu Gott betet. Er versteht uns wirklich.
Darum Vers 15 noch einmal. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Christus ist auch in allem versucht worden. Genauso wie wir hat er Versuchung erlebt, nur er hat in allem widerstanden. Als Christus anfing, das Evangelium zu lehren, war er noch ein junger Mann, gerade mal 30 Jahre. Er war sicherlich sehr gut in Form und kräftig gebaut. Er hatte als Schreiner und Steinmetz gearbeitet. Er muss sehr stark gewesen sein. Und als er zu Beginn von den Pharisäern fast von der Klippe gestoßen worden wäre, hat seine menschliche Natur sicher auch in ihm geschrien: Pack diese Leute und mach sie fertig. Aber hat er das gemacht? Christus ist in allem versucht worden. Ebenso ist er sicherlich von hübschen jungen Frauen versucht worden. Doch er durfte dieser Versuchung nicht nachgeben, denn er war mit Israel verheiratet. Und er sollte sowieso mit 33 sterben. Und deswegen durfte er nicht heiraten und dieser Versuchung nachgeben. Und mit Gottes Geist hat er es geschafft, stark zu bleiben. Er hat niemals wollüstig nach Frauen geschaut, denn diese Lust ist eine Sünde.
Er ist versucht worden, wie alle Menschen, wie junge Männer oder auch junge Frauen.
Und daher versteht Christus uns. Glauben Sie mir, er hat wirkliches Verständnis für unsere Schwachheiten. In Vers 16 heißt es dann weiter: Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.
Wir können im Gebet immer vor Gott kommen und wir können sagen, unser Vater im Himmel,
unser Herr Jesus Christus. Und es ist nicht falsch, Jesus im Gebet zu erwähnen, wobei wir unsere Hauptgebete an den Vater richten sollen. Und wir können sagen, Vater, hilf mir meine Eitelkeit, meine Eifersucht, meine Lust, meine Gier zu überwinden.
Und Gott hat Verständnis und Gott wird uns helfen, zu überwinden. Das sind alles Dinge, die wir verstehen müssen und die Teil des wahren Christentums sind.
Dies ist auch im Epheserbrief beschrieben, in Kapitel 1.
Und wir beginnen hier in Vers 19, in der Mitte eines langen Satzes.
Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er, Gott, in Christus gewirkt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles. Alles ist unter Christus. Und er ist das Haupt seiner Gemeinde in allen Dingen. Christus hat eine Kirche. Und Christus ist von seinem Vater als Haupt über diese Kirche gesetzt worden. Über allem, über die Kirchenadministration, über die Jugendlager, über die Publikationen, über die Medienarbeit, über alles, was wir tun.
Das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen.
Herr Armstrong hat Fehler gemacht und wir machen auch Fehler. Wichtig ist dabei zu lernen, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und diese nicht wiederholen.
Doch Gott erlaubt es uns nicht, wirklich ernsthafte, schwerwiegende Fehler zu begehen.
Ein schwerwiegender Fehler würde, wie Herr Armstrong manchmal gesagt hat, das ganze Werk zerstören. Doch das hat Gott nicht zugelassen.
Christus wird seine Kirche auch weiterhin korrekt leiten.
Diese Kirche nun, Vers 23, ist sein Leib.
Die Kirche ist der Leib Christi.
Damals, als Christus auf Erden war, war er im Fleisch und hat seine Wunder vollbracht. Heute wirkt er durch unsere Leiber. Und darin sind wir seine Kirche, die sein Werk vollbringt.
Christus gilt es anzuerkennen, als das lebendige Haupt über diese Kirche.
Und er leitet uns alle auf der ganzen Welt.
Und hier lesen wir in Vers 4, nachdem Paulus mit Blindheit geschlagen worden ist,
er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm,
Saul, Saul, was verfolgst du mich?
Denn Saulus war dabei, die Christen zu verfolgen.
Er aber sprach, Herr, wer bist du?
Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst.
Und hier sehen wir, wie Christus, der nicht tot ist, eingreift.
Von Zeit zu Zeit greift Christus in das Geschehen ein und sagt, was zu tun ist.
Damals hatten wir unsere Büros in San Diego.
Und dort gab es einen wunderschönen Ort, den wir den Innenhof nannten.
Und auch wenn es schön war, dort, wo wir zu Beginn den Hauptsitz der Kirche hatten, wurden die Mieten immer weiter angehoben.
Und zu der Zeit, als wir dann endlich San Diego verließen, war San Diego die viertteuerste Stadt in den ganzen USA.
Das ist auch der Grund, warum wir wieder hierher gekommen sind, nach North Carolina.
Das Gebäude unseres neuen Hauptsitzes haben wir zum halben Preis bekommen.
Gott hat uns also recht geführt. Er hat eingegriffen und uns hierher gebracht und uns sehr gesegnet.
Denn als wir noch in San Diego waren, wussten wir, dass wir aufgrund der steigenden Mieten irgendwann umziehen müssen.
Wir warteten nur auf den richtigen Moment.
Und genau zu der Zeit kam ein Mann aus Iowa, Raymond Jorgensen, zu uns.
Und dieser Mann war so großzügig, uns seine komplette Farm zu überlassen, denn sein Bruder war gestorben, und insgesamt haben wir 900.000 Dollar dadurch erhalten.
Das Geld hatten wir nötig, um hier hinzuziehen und uns hier neu auszurichten.
Und Gott gab es uns genau zu dem Zeitpunkt, als wir es am nötigsten hatten, als wir die Mieten fast nicht mehr bezahlen konnten.
Wir sehen darin, dass Christus wirklich für uns da ist und für uns sorgt und uns das gibt, was wir brauchen.
Christus wird uns auch weiterhin am Leben halten. Er wird uns führen und uns kräftigen.
Und neben der Tatsache, dass Christus unser König ist und das Haupt über unsere Gemeinde, ist es auch ein wichtiger Aspekt im Christentum, zu erkennen, dass Christus unser Erlöser ist.
Und das bedeutet, dass ein Christ nicht nur jemand ist, der an Jesus glaubt.
Und erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an das, was Jakobus gesagt hat, dass nämlich auch die Dämonen wissen, dass es einen Gott gibt und vor ihm erzittern.
Es ist also ein Unterschied da zwischen dem Glauben an Gott und der kompletten Unterwerfung unter Gott und dem Gehorsam.
Machen wir nun im Johannesevangelium weiter.
Johannes 14 und Vers 20.
An jenem Tage, sagt Jesus, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.
Wie ist Christus in uns? Wie kann das sein?
Es ist der momentan, durch den Heiligen Geist. Er lebt sein Leben in uns.
Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist's, der mich liebt.
Wer mich aber liebt,
der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. In Vers 23 sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Dieses Wir bedeutet Gott, der Vater und Jesus Christus. Beide werden kommen und Wohnung bei uns nehmen. Gott wird, und tut es jetzt schon, in uns leben durch den Heiligen Geist. Die Älteren von euch werden wissen, dass meine Lieblingsstelle in der Bibel Galater 2, Vers 20 ist. Dies ist die beste Einversbeschreibung von wahrem Christentum in der ganzen Bibel. Wir fangen an in Vers 19, wo Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, wir legen unser altes Ich ab. Es ist in der Taufe gestorben. Und nun Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich. Das heißt, wir leben immer noch, wir sind noch nicht tot, nur das alte Ich lebt nicht mehr. Also, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wir leben jetzt also nicht durch unseren Glauben, sondern Christi Glauben. Wir vertrauen also vollkommen auf Gott, dass sein Lebensweg funktioniert und er sich für uns in allem einsetzt. Und Gott lebt in uns durch den Heiligen Geist. Können wir also rechtfertigen, einen anderen Sabbat zu halten, den Sonntag? Hebräer 13, Vers 8 sagt, Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Christus wird in uns leben. Das ist es, was wahres Christentum ausmacht. Und ich hoffe, dass wir das alle gut verstehen können. Ich wünsche uns allen die richtige Einstellung, um unser ganzes Herz Gott zu übergeben. Und hier sagt Jesus in Vers 26 von Offenbarung 2, der in der ersten Person spricht, und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er, nicht Christus, sondern der Überwinder, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Christus wird also als König der Könige wiederkehren, doch die Überwinder, diejenigen, die ihr Leben Gott übergeben haben und der Wahrheit glauben, die werden auch da sein, im Reich Gottes und in der kommenden Regierung Gottes, um Christus zu unterstützen, als geistgewordene Kinder Gottes. Auf diese Art und Weise werden wir gemeinsam mit Christus die Welt regieren und Frieden und wahres Glück allen Menschen bringen. Die Welt wird einen Wohlstand und eine Freude erfahren, wie sie es noch nie zuvor erlebt hat. In Offenbarung 5, Verse 8 und 9 lesen wir von den Gebeten der Heiligen. In Vers 9 steht, und sie sangen ein neues Lied. Und hier ist das neue Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet. Die Rede ist hier von Jesus Christus. Und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht.
Wenn sie berufen sind, dann heißt das, dass Gott mit ihnen arbeitet.
Und wir, die Erwählten, werden herrschen auf Erden.
Damit dies möglich ist, muss Christus in uns leben.
Und nur so sind wir bereit, an der Seite von Jesus Christus in seinem Reich mitzuregieren.
Dies besagt also nichts anderes, als dass wir auf der ganzen Erde herrschen werden.
Und wir sehen auch hier die Tatsache, dass das Reich Gottes hier auf Erden sein wird. Ansonsten könnten wir hier nicht herrschen. Das ist es also, was das wahre Christentum ausmacht. Und das ist auch die ganze Wahrheit über Christus. Er ist unser Erretter, er ist unser Hoherpriester, unser Vorbild, er lebt sein Leben in uns,
er ist das Haupt unserer Gemeinde
und unser kommender König. Und er kommt schon sehr bald. Wenn wir heute schon an seinem Werk mitarbeiten, Überwinder sind und uns dazu qualifizieren, Gottes Kinder zu werden, dann wird unsere Belohnung großartig sein. Und dann werden wir in der ersten Auferstehung in Gottes Familie hineingeboren werden. Wie andere Schriftstellen erklären, werden wir dann wie Sterne für alle Ewigkeit scheinen. Freuen wir uns also auf diese wunderbare Zukunft.
Lassen Sie uns also an die ganze Wahrheit Jesu Christi glauben und sein Leben in uns leben. Auf diese Weise können wir das Ziel erfüllen, zu dem wir geschaffen sind und zu dem wir berufen worden sind.